Das kommt ursprünglich vom griechischen Wort für 50. Pfingsten, das bedeutet nichts weiteres anderes als, das ist 50 Tage nach Ostern, nachdem Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Und in den 40 Tagen, als Jesus nach der Auferstehung mit seinen Jüngern unterwegs war, da versprach er ihnen, er würde ihnen den Heiligen Geist geben, die Kraft aus der Höhe. Aber der Heilige Geist, der war schon lange vorher am Wirken in der Welt. Und um zu verstehen, wer und was der Heilige Geist ist, müssen wir uns das einmal im gesamtbiblischen Rahmen anschauen. Und ich lese dazu den Predigttext, der steht in Markus Kapitel 1 ab Vers 7. Markus Kapitel 1 ab Vers 7. Und Johannes der Täufer predigte und sagte, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, dem den Riemen seiner Sandalen gebückt zu lösen, ich nicht wert bin. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus von Nazareth in Galiläa kam und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sogleich, als er aus dem Wasser herausstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme erging aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und sogleich trieb der Geist ihn heraus in die Wüste. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder Simons, die in dem See Netze auswarfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter gegangen war, sah Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes seinen Bruder. Auch sie in dem Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern in dem Schiff und gingen weg ihm nach. Der antike Kirchenhistoriker Eusebius schrieb das erste Buch der Kirchengeschichte und er konnte so noch auf viele Informationen um 300 nach Christus zurückgreifen, die man später nicht mehr kannte. Und er überliefert uns, wie Petrus in Rom das Evangelium gepredigt hat. Und dann sind viele Christen herangetreten an Petrus und an seinen Jünger Markus und haben gesagt, hört einmal das alles, wir haben das Evangelium gehört und leider ist es so, dass Petrus schon recht alt ist. Wir brauchen etwas aus seiner Predigt aufgeschrieben. Johannes Markus, könntest du das nicht für uns machen? Und so schrieb Markus alles auf, was er von Petrus wusste, was er von ihm gehört hatte, gab es dann Petrus zur Korrekturlesung und so haben wir das Markus-Evangelium. Das ist die Botschaft eigentlich und die Perspektive, wie Petrus Jesus erlebt hat, als er mit ihm unterwegs war. Und zuerst aber schreibt Johannes von jemand anderem, nämlich von einem anderen Johannes. Das könnte verwirrend sein. Es gibt Johannes den Täufer, es gibt Johannes Markus, der es aufgeschrieben hat, und Jesus beruft dann auch noch Johannes. Ein gängiger Name. Und was passiert hier? Johannes der Täufer trat auf, so wie es im Alten Testament verheißen war, als der Elia, der dem Messias vorangehen würde, dem Retter der Welt. Und er sagt, tut jetzt Buße und bereitet euch vor, dass der Retter der Welt euch offenbart ist. Und eines Tages, da kam Jesus und er wollte sich von ihm taufen lassen. Und ich kann mir gut vorstellen, als Gott ihm sagte, das ist jetzt der Retter der Welt, da war es ihm nicht mehr ganz so recht, weil Johannes der Täufer hatte einen Cousin, der hieß Jesus. Dieser Jesus, der jetzt da gleich kam. Er glaubte es aber, erstaunlicherweise, er glaubte Gott. Also ich weiß nicht, was ihr getan hättet, aber wenn plötzlich euer Bruder, eure Schwester, euer Cousin vorbeilaufen würde, eure Cousine, und ihr würdet eine Stimme hören, die zu euch sagt, das ist der Retter der Welt, kann ich mir vorstellen, dass die erste Reaktion nicht ist, gut, dass der jetzt da ist, gut, dass sie jetzt da ist, sondern ich sollte vielleicht einmal einen Psychiater aufsuchen. Aber Johannes glaubt es und er sagt, ich bin es nicht wert, dass ich von dir getauft werde. Ich bin es nicht wert, dass ich dich taufe. Wieso soll ich dich taufen? Du bist sündlos. Du solltest, wenn schon, mich taufen. Und er denkt wahrscheinlich da durchaus nicht nur an die Wassertaufe, sondern er hat ja auch gesagt, der Messias würde mit dem Heiligen Geist taufen. Und trotzdem gibt er nach. Und tauft letztlich Jesus. Und was bedeutet letztlich diese Taufe? Was bedeutet sie? Und was bedeutet das Wasser? Weil vom Anfang der Schöpfung an gab es einen gewaltigen Gegensatz. Den haben wir von Janik schon gehört. Nämlich, dass auf der einen Seite gab es diese Urflut und gegen diese Urflut kämpfen mitten in der Finsternis, da war der Heilige Geist. Und so war es von Anfang an und durch die ganze Geschichte. Übrigens kommt dieses Wort Urflut nur einmal vor, im Alten Testament, ein einziges Mal, und bedeutet so viel wie Salzmeer, Chaos, zerstörendes Nichts. Und dagegen stellt sich der Heilige Geist als ein Geist des Lebens, als ein Geist der Ordnung und als ein Geist der Schöpfung. Jesus wird getauft und da kommt der Heilige Geist auf ihn. Und damit nimmt Gott etwas vorweg. Er wird ins Wasser hineingetauft, in das Element voller Chaos und das seit der Sintflut auch Gericht bedeutet und nimmt es auf sich. Und später einmal sagt Jesus, so wie Jona 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage unter der Erde sein. Also er vergleicht das Unterwassergehen Jonas mit seiner eigenen Kreuzigung und seinem Tod. Wieso? Weil am Kreuz, da nahm Jesus alles Chaos, alle Schuld, alle Finsternis auf sich und starb dafür. Und so wie man, wie er untergetaucht wurde, starb er und wurde hineingelegt ins Grab. Und dann holte ihn Johannes der Täufer wieder herauf, als Zeichen dafür, dass Jesus wieder auferstehen würde, genauso wie der faktisch tote Jona wieder auferstand zu einem neuen Leben und zu einem neuen Auftrag, als der Fisch ihn wieder ausspie am Land. Und glaub mir, Jona war faktisch tot. Also, wie lange denkt ihr, kann man in einem Fisch einfach so überleben, wenn der euch frisst? Ihr seid dann im Magen drin, da, mit Magensäure. Also im Normalfall geht das nicht. Es ist eben ein Wunder passiert, dass man letztlich nur mit Gott erklären kann, um vorauszusagen, was mit dem Messias, mit dem Christus geschehen würde. Und in dem Moment, als er wieder heraufkam, da kam der Heilige Geist auf ihn wie eine Taube. Wohlgesagt, nicht als Taube. Also vergesst alle Kunstwerke und Bibelfilme. An dem Punkt, er kam nicht als Taube, sondern er kam wie eine Taube. Und was bedeutet das? Biblisch gesehen ist die Taube das Symbol für den Heiligen Geist und es bedeutet Reinheit und ein Commitment in persönlichen Beziehungen. Und steht damit im ganzen Gegensatz zur Schlange. Denn Jesus selbst sagt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Das heißt, der Geist kommt auf Jesus, der im Gegensatz zu dem Geist steht, der im Paradies die Unordnung gebracht hat, die Menschheit verführt hat. Da dieser Geist kommt jetzt auf Jesus. Und gleich kommt noch die Stimme Gottes und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das heißt, Gott bestätigt jetzt nicht nur Jesus, indem der Heilige Geist auf ihn kommt, sondern Gott redet und bestätigt ihn direkt. Und ich finde es immer interessant, weil wir sehnen uns danach, dass Gott redet. Am liebsten, wenn Gott jeden Sonntagmorgen direkt aus diesem Lautsprecher reden würde. Das wäre ideal, man wüsste immer genau, was los wäre, wie die Geschichte weiterginge, was ich genau jetzt in diesem zu tun hätte. Und jetzt hat die Bevölkerung, die das sieht, dieses Lautsprechererlebnis und jetzt wünschen sie sich, Gott würde etwas Konkretes sagen, was sie noch nicht wissen, weil viele konnten das Alte Testament auswendig. Und was sagt er hier? Er zitiert die Bibel. Und daraus können wir sehr viel für unser Leben ableiten. Wenn wir das Reden Gottes in unserem Leben haben wollen, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann ist es zuerst einmal wichtig, dass wir lernen, auf Gott in seinem Wort zu hören. Weil eigentlich immer in der Bibel, wenn Gott direkt spricht, bezieht er sich selbst auf sein Wort. Das heißt, wenn du willst, dass du weißt, wie Gottes Stimme redet, dann lehre diese Stimme kennen in der Bibel. Und wenn du dann noch sein spezielles Reden brauchst in einer Situation, kann ich dir sagen, du wirst es auch bekommen. Gott redet zu uns, aber diese Stimme hören wir, indem wir zuerst auf sein Wort hören und uns damit beschäftigen. Und danach wissen wir, wie der Heilige Geist redet und wie er tönt. Und können so die Stimme Gottes in uns lernen zu unterscheiden von unseren eigenen Gedanken oder von anderen Strömungen, die heute unterwegs sind oder früher, die es früher gab. Jesus kam und sagte den Menschen, tut Buße und glaubt an das Evangelium vom Reich Gottes. Was sagt er hier? Die Königsherrschaft Gottes ist am Anbrechen. Weil diese beiden Verse, die hier zitiert wurden von Gott selber, die waren ganz speziell. Der erste Vers war aus Psalm 2, Vers 7. Du bist mein geliebter Sohn. Und der zweite aus Jesaja 42, Kapitel 1, wo es heißt, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte und an dem meine Seele wohlgefallen hat. Er wird nicht schreien noch rufen und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen, sondern in Treue trägt er das Recht hinaus. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glühenden Docht wird er nicht auslöschen. So ist Jesus und so kommt er zu uns. Er hat den Heiligen Geist von Gott bekommen, um ihn an uns weiterzugeben. Und wenn du heute hier bist und denkst, mein Glauben ist nur noch ein glimmender Docht, ich kann fast nicht mehr glauben. Oder ich bin nur noch, weil ich so viel Schlimmes mitgemacht habe in meinem Leben oder weil ich so viel Schlimmes in der Welt sehe, ein traumatisiertes, zerbrochenes Rohr. Dann kommt Jesus genau zu dir und sagt, ich interessiere mich für den glimmenden Docht, ich interessiere mich für das zerbrochene Rohr. Nicht zuerst für die Starken und für diejenigen, die keine Probleme im Glauben haben oder zumindest denken, sie hätten keine Probleme, sondern für diejenigen, denen das Leben übel mitgespielt hat und die aus ihren Sünden scheinbar nicht mehr herauskommen und die zutiefst verletzt worden sind in ihrem Leben und manchmal auch Gott nicht mehr verstehen können, jetzt zuerst eine Seuche, dann ein Krieg, entsetzlich. Und genau hier kommt Jesus und hat Anteil an unserem Schmerz, weil er selber den Schmerz am Kreuz erfahren hat. Und er kommt zu uns und sagt, durch dich möchte ich etwas bewirken. Aber zuerst möchte ich, dass du selber von mir geheilt wirst. Dass du Vergebung für das gemacht hast, was du gemacht hast, aber auch dafür, dass du geheilt wirst von allem, was Menschen dir angetan haben. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass du lernst, in unserem Leben gegen das Chaos kämpft. Der Heilige Geist kommt und verändert uns in dem Moment und macht aus uns neue Menschen. So wie es im Alten Testament versprochen war. In Hesekiel 12 sagt Gott, ich werde euch ein neues Herz geben und meinen Geist in euch geben, sodass, und ich werde aus euch Leute machen, die nach meinen Geboten leben werden. Und das ist der Unterschied zum alten Bund. Im alten Bund, da kam Gott oder auch sonst, wenn ihr irgendwelche Gesetze habt, die kommen einfach von außen und ihr müsst die befolgen. Im alten Bund gab es Gesetze und wer die nicht befolgte, hatte nur eine Aussicht im Leben. Das war die ewige Verdammnis und das Gericht Gottes. Und dann stellte sich noch heraus, niemand konnte diese Gebote erfüllen. Selbst Mose, der große Prophet, kam nicht ins verheißene Land wegen seiner Sünden. Derjenige, der das Gesetz dem Volk Israel gab, genügte nicht, um ins Land einzuziehen. Und das zeigt, dass das Gesetz einfach schwach ist. Und der Unterschied ist jetzt der Heilige Geist gibt in unser Herz den Willen und die Fähigkeit, Gott zu gehorchen. Dass Gott nicht einfach sagt, hör mal, du musst oder du darfst nicht. Und wisst ihr, wenn ihr christlich aufgewachsen seid, dann habt ihr zuerst das gehört. Du musst oder du darfst nicht. Und wenn ich Christen so in der Politik höre, dann höre ich auch meistens, Gott will nicht das oder Gott will das. Und das ist nicht falsch. Nur, wie umsetzen? Gott hat das 1500 Jahre lang mit dem Volk Israel probiert und am Ende kam Paulus zum Schluss, der Buchstabe tötet, der bringt mir nur die Verdammnis. Ich kann gar nicht. Und da braucht es jetzt eben, dass man zu einem neuen Menschen wird. Ich habe das vor drei Wochen live erlebt. Da kam eine Frau zu einem Gespräch zu mir. Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Sie wollte einmal mit einem Pfarrer reden und nach einem zweistündigen Gespräch sagte sie, und jetzt möchte ich Jesus annehmen. Und dann hat sie das gemacht. Ich habe sie noch von den Dämonen, die sie geplagt haben, freigebetet. Sie war sofort frei. Ich habe den Moment gesehen, als sie in Tränen ausgebrochen ist. Da habe ich gemerkt, in diesem Moment ist der Heilige Geist in ihr Leben gekommen. Und drei Tage später kam sie in den Gottesdienst. Ich hatte ihr dann auch ein christliches Buch mitgegeben. Man sollte es in 40 Tagen lesen, dass sie mal etwas hat. Die hatte das in drei Tagen gelesen. Und dann war sie am Diskutieren, auch mit einem Ältesten von mir. Und wisst ihr, Neubekehrte, die sind nicht so christlich sozialisiert. Die haben jetzt einfach den Heiligen Geist und die wissen jetzt vom Heiligen Geist, was richtig und falsch ist. Und darum sagen die alles, was sich der Pastor nicht mehr getraut zu sagen, weil der ist ja christlich sozialisiert. Und dann sagt sie, ja, ich habe jetzt jeden Morgen und jeden Abend zwei Stunden in der Bibel gelesen. Und dann sagt ein Ältester von mir, ja, also ich würde auch gerne mehr Zeit aufbringen, um in der Bibel zu lesen. Ich finde einfach keine Zeit. Und die Neubekehrte sagte, weißt du, du musst nur eine Viertelstunde früher aufstehen und schon kannst du eine Viertelstunde zusätzlich in der Bibel lesen. Also ich hätte mich nie getraut, das zu sagen, aber Neubekehrte, wenn ihr wollt, dass eure Gemeinde rein ist und rein bleibt von Sünden, dann müsst ihr nur Menschen zu Jesus führen, weil die wissen genau, was richtig und falsch ist. Ich hatte das ihr nie gesagt und dann sagt sie, also von jetzt an sei es für sie klar, sie heirate nur einen gläubigen Mann und es gäbe keinen Sex vor der Ehe. Also nicht, dass ich mit ihr irgendjemals über dieses Thema geredet hätte. Ich habe gedacht, da gibt es noch Nachgespräche und so, das gibt es immer so, wenn sich Menschen bekehren. Aber die wusste alles. Und sie hatte nicht die Bibel gelesen, sie hatte ein Buch jetzt gelesen. Woher wusste sie das alles? Der Heilige Geist hat es, als sie ihr Leben Christus gab, in ihr Herz geschrieben, was richtig und was falsch ist. Darum versuch nicht zuerst dem Menschen das Gesetz weiterzugeben. Du musst oder du darfst nicht, sondern es geht darum, in eine persönliche Beziehung mit Christus zu kommen, indem sie den Heiligen Geist bekommen. Und wenn das passiert, dann verändert sich das Leben der Menschen automatisch. Dann sagen die nachher mir eher uns als gestandenen Christen, wie man vor Gott zu leben hat und leben es vor, als dass wir es ihnen dann noch sagen müssten. Weil das ist das Evangelium und nicht das Gesetz. Das Evangelium hat der Kirchenvater Augustin wunderbar so zusammengefasst. Er hat gesagt: Herr, gib du mir, was du befiehlst, und dann befiehl du mir, was du willst. Er wusste, zuerst brauche ich die Befähigung durch Gott, dass ich irgendetwas vom Willen Gottes überhaupt umsetzen kann. Darum beginnt unser Gehorsam gegenüber Christus immer bei der persönlichen Beziehung, die wir haben zu Christus durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist führt nun Jesus in die Wüste. Der Heilige Geist treibt Jesus in die Wüste. Und nicht umsonst. Er sagt, für einen Zweck, um vom Teufel versucht zu werden. Was macht der Heilige Geist hier? Weil das ist ja genau das, was wir beten im Vater unser, dass es nicht geschehen soll, dass wir beten und führe uns nicht in Versuchung, also bitte schon gar nicht in der Wüste, sondern erlöse uns von dem Bösen, dem Teufel. Und darum, genau das soll nicht geschehen und es passiert jetzt mit Jesus. Wieso? Er wird in die Versuchung geführt, in der Wüste, so wie Adam einst im Garten versucht wurde und so wie Israel 40 Jahre in der Wüste versucht wurde, so wird Jesus 40 Tage in der Wüste versucht. Das heißt, was passiert hier? Jesus ist der neue, der zweite Adam. Mit ihm beginnt die Geschichte Gottes mit dem Menschen von neuem. Mit ihm darum bezeichnet ihn Paulus als den zweiten Adam oder den letzten Adam, weil er zwei Dinge tut. Erstens, er stellt wieder her, was Adam zerbrochen hat. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir als Freikirchen sehr gut, dass wir sagen, Jesus bringt dir Vergebung, er befreit dich vom Zorn Gottes, er rechtfertigt dich, er erlöst dich, er wäscht dich rein mit dem Blut des Lammes. Also das stimmt, aber bitte sag das nicht draußen, weil das versteht keiner. Aber wo wir nicht so gut sind, ist an dem zweiten Punkt. Jesus stellt nicht nur her, was Adam zerbrochen hat, sondern er führt auch aus, was Adam hätte tun sollen. Adam hätte zum Beispiel der Schlange den Kopf zertreten sollen. Das heißt es schon im Schöpfungsbericht, herrsche über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Es heißt nicht, diskutiere mit allen Tieren, die auf den Boden kriechen. Und als Adam und Eva gefallen waren, da versprach Gott, eines Tages, da wird einer kommen, der jetzt der Schlange den Kopf zertreten wird, was Adam hätte tun sollen, das wird dieser tun. Nämlich nicht groß mit dieser Schlange diskutieren, sondern ihr den Kopf zertreten und der Versuchung widerstehen. Und Jesus ist es jetzt, der der Versuchung der Schlange widersteht. Jesus ist es, der dort Erfolg hat, wo Adam und Eva versagt haben und dort, wo Israel in der Wüste versagt hat. Und er erfüllt so die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er wird zum Anfang einer neuen Menschheit, er wird zum Anfang eines neuen Gottesvolkes. Und er besteht. Und sogleich geht er daran und sucht sich sein Volk zusammen. 4 Leute, die er schon kennt, neben dem, dass er predigt, jetzt ist das Reich Gottes gekommen, sucht er sich 4 Leute. Er kennt die schon von früher, das macht das Johannesevangelium klar. Die sind auch teilweise mit ihm verwandt. Also wie schon gesagt, es braucht viel Glauben, um dem Cousin zu glauben, ja, ich ziehe jetzt eine Bewegung auf, die die Welt verändern wird. Ja, das ist im Allgemeinen der peinliche Cousin am Familientreffen. Aber es war nicht so. Nicht mehr so zumindest. Und sagt zu den Fischern, die das ganzen Tag und Nacht gefischt haben und nichts gehabt haben, ich mache euch zu Menschenfischern. Und die Symbolik dahinter ist wichtig. Die Symbolik, dass sie hier am See Genezareth sind, als er das sagt und das Fischen darauf bezieht. Wir haben von Janik 2 Texte gehört. Alte Schöpfung, neue Schöpfung. In der alten Schöpfung, da herrschte das Chaos, das Meer. Und interessanterweise, damals galt das Meer als, das war nicht nur das Mittelmeer, sondern auch der See Genezareth, er galt als Meer. Und wenn jetzt irgendwelche Ozeanografen oder Geografen hier sitzen und sagen, aber der See Genezareth ist doch kein Meer nach heutigem Verständnis, das weiß ich auch. Aber trotzdem, für damals war es für die Leute das Meer Genezareth. Und wir haben auch von Janik noch einen zweiten Text gehört, nämlich Offenbarung 21,1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Also für alle, die denken, darf ich im Himmel am Strand baden? Ich muss euch leider enttäuschen. Ich weiß, ich habe damit schon viele Träume zerstört, wenn ich das jeweils sage. Aber das Entscheidende ist, am Anfang gab es nur Meer. Und heute gibt es auf der Welt sehr viel mehr. Und im neuen Himmel, da gibt es gar kein Meer mehr. Weil Jesus in das Chaos des Meeres geworfen wurde, so wie Jona, und wieder heraufkam, kommen wir von einer Welt, in der es nur Meer gab, zu einer Welt, in der es gar kein Meer mehr gab, geben wird. Und jetzt sind wir in dieser Zwischenzeit. Und Jesus bringt jetzt diese neue Welt. Und er fängt an mit 4 Jüngern und sagt ihnen, ich will euch zu Menschenfischern machen. Was bedeutet das? Erstens, es bedeutet, er will, dass Menschen aus diesem Chaos der Welt gerettet werden. Weil sie vom Chaos, von der Finsternis verschlungen sind, will er, dass sie herauskommen. Also es geht nicht darum, dass wir sie irgendwie essen oder ausplündern in der Gemeinde, sondern es geht darum, sie zu retten. Was macht Jesus hier? Der Anfang einer neuen Menschheit mit seinen Jüngern. Nämlich, ursprünglich hieß es im Schöpfungsbefehl, und herrscht über die Fische im Meer. Und Jesus stellt die Fähigkeit in seinen Jüngern wieder her, die sie von der Schöpfung gehabt hätten, über die Fische im Meer und auch über Schlangen und Skorpione zu herrschen, sodass sie werden wie er. Und so wie die Menschen durch die Fische symbolisiert werden, werden böse Geister durch Schlangen und Skorpione symbolisiert. Und gesagt, auf die könnt ihr treten, so wie ich. Jesus stellt in uns, macht auch zwei Sachen. Er stellt in uns wieder her, was Adam verloren hatte, aber er stellt auch in uns die Fähigkeit wieder her, das zu tun, was die Menschheit seit Adam hätte tun sollen. Darum ist die Gemeinde von Gott, die den Heiligen Geist bekam, da startete eine neue Menschheit. Aus der Menschheit in Adam heraus wurde durch den Heiligen Geist eine Menschheit in Christus, die einen Auftrag hatte und die durch den Heiligen Geist befähigt ist, diesen Auftrag von Gott, die Menschen aus dem Chaos herauszuholen, auch befähigt ist zu tun. Gott sagt nicht nur, bitte für Menschen zu Jesus, sondern er befähigt uns auch durch diverse Gaben, auf die Paulus in seinen Briefen im Detail eingeht. Aber jetzt stellt sich mal die Frage, was hat es dann damit auf sich, diese Befähigung mit Gott? Interessant ist, dass er zu Fischern sagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Zu David sagte er einst, ich habe dich von den Hürden der Schafe geholt, damit du Hirt seist über mein Volk Israel. Als er macht den Hirten zum Hirten und die Fischer zu Menschenhirten. Und er macht die Fischer zu Menschenfischern. Und er macht den gebildeten Arzt Lukas zu einem, der ein Evangelium aufschreibt und noch die Apostelgeschichte, sehr schwierig in Griechisch, sehr gehoben, fast kaum zu lesen, sehr schwierig. Er braucht die Menschen gemäß ihrer natürlichen Fähigkeit. Also der Heilige Geist gibt uns nicht Gaben, die völlig dem widersprechen, was wir sind und wer wir sind. Weil der Heilige Geist ist der Geist der Schöpfung, sondern er vollendet unsere natürlichen Gaben. So wie Paulus ein Gelehrter war, bevor er Christus kennenlernte, so war Paulus anschließend der Gelehrte für Christus. Und wisst ihr, Gelehrte wie Paulus und ich, die haben manchmal den Hang, wir drücken uns nicht immer einfach raus. Darum ist es auch so, ich weiß, was ich im Himmel machen werde und 10.000 Theologen mit mir. Das Erste, was wir tun werden, ist, wir werden Paulus einfangen. Und dann werden wir sagen, so, und jetzt erklärst du uns Vers für Vers, was du mit deinen Briefen gemeint hast. Und dann kannst du machen, was du willst, aber das wollen wir jetzt wissen. Und das hast du dir also selber eingebrockt. Weil selbst in Petrus sagt in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 15, davon schreibt auch unser lieber Bruder Paulus in all seinen Briefen nach der Gnade Gottes, die ihm gegeben ist, von denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Also wenn ihr schon Paulus einmal schwierig fandet, Petrus ging es gleich. Dann könnt ihr damit euch trösten. Gott braucht dich gemäß deinen Gaben. Ich kann das nur sagen, wie es bei mir war. Ich wollte ursprünglich einmal Altertumswissenschaften, Latein und Geschichte studieren, sowie Philosophie. Ich bin inzwischen Spezialist für die christliche Theologie des Mittelalters. So weit daneben bin ich dann nicht gelandet. Du musst nicht Angst haben, dass Gott dich nach Nordkorea schickt, wenn du kein Wandervogel bist und wenn das nicht in deinem Naturell ist, sondern mach einfach, was bei dir ist, und Gott wird dir seine Gaben schenken, damit sein Reich gebaut wird. Und wenn du eine introvertierte Person bist, die nicht vor Leuten reden kann, hat Gott dich wahrscheinlich nicht berufen, Kim Jong-un in Nordkorea das Evangelium weiterzusagen. Dafür hatte dann wahrscheinlich jemand anderen. Der Heilige Geist ist es, der seit Anfang der Schöpfung da war. Der aber im Leben von Christus besonders auftrat, er kam auf ihn die ganze Zeit und er befähigte Christus so zu leben, dass er immer in allem die Gebote Gottes erfüllte. So wurde Jesus zum Anfang einer neuen Menschheit und so kann Jesus damals wie heute erstens das wiederherstellen in uns, was Christus zerbrochen hat, was Adam zerbrochen hat. Und er kann uns die Fähigkeit geben, das zu tun, was Adam hätte tun sollen. Nämlich über die Fische im Meer zu herrschen, sie aus dem Chaos herauszuholen, Menschen nicht das Evangelium überzustülpen oder sie zu erobern, sondern sie zu retten aus dem Chaos dieser Welt.